Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Für einen 44-Jährigen aus Kirchheim-Teck wird am 21. August 2013 ein Albtraum wahr. Als der Mann auf einem Feldweg mit seinem Hund spazieren geht, nähert sich ein Auto und plötzlich fallen Schüsse. Schwer getroffen schleppt sich das Opfer in ein Maisfeld, doch der Schütze folgt ihm und feuert erneut auf den wehrlos am Boden liegenden Mann. Die Täter fahren davon, sie glauben, ihr Opfer ist tot, doch der Mann ruft mit letzter Kraft per Handy Hilfe und überlebt den Mordanschlag schwer verwundet. Als die Polizei der Wahrheit in diesem Fall näher kommt, stößt sie auf ein Geflecht aus Vollstreckern, Helfershelfern, Mitwissern sowie den Drahtzieher der Bluttat, einen 26-jährigen Betreiber eines Reiterhofs. Wie kam es zu diesem kaltblütigen Mordanschlag? Warum haben insgesamt 4 Personen mitgemacht bei diesem wahnwitzigen Unterfangen? Und wie muss man eigentlich gestrickt sein, wenn dir ein Menschenleben nur 1.700 Euro wert ist? Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und bei mir zu Gast ist heute meine Kollegin Karin Tutas. Hallo Karin, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Ja, Karin, du warst ja für unsere Redaktion in Göppingen als Reporterin unterwegs, lange Zeit, bist inzwischen, das darf man glaube ich sagen, eigentlich im Ruhestand. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich auch schon, nämlich aus unserer Doppelfolge Lebendig verbrannt zu diesem grausamen Femizid in Göppingen. Wer es noch nicht gehört hat, die Folge kann ich sehr empfehlen. Und ich weiß noch, als wir damals telefoniert haben und ich dich gefragt habe, ja, willst du das machen, diesen Fall nochmal aufrollen, hast du gesagt, ja, aber warum machen wir nicht auch diesen Auftragsmordfall aus Schlierbach? Den hättest du noch total gut im Gedächtnis und das habe ich mir natürlich gemerkt. Jetzt machen wir das ja auch. Jetzt ist es ja schon fast 13 Jahre her, dieser Fall. Warum hat der sich denn dir so eingeprägt?
Ja, Roland, das war eigentlich dieses gesamte Paket, das so außergewöhnlich war. Also es waren Geschehnisse, die irgendwie an einen Mafia-Krimi erinnern. Aber passiert ist das Ganze am Rande der Schwäbischen Alb. Es wurde aus einem Auto geschossen, am hellen Mittag. Dann hat sich herausgestellt, es war ein Mordauftrag. Und dann die Akteure scheinbar, der eine ein scheinbar biederer Pferdehofbetreiber, ein paar Kleinkriminelle. Also sowas war sehr, sehr ungewöhnlich.
Ja, und das werden wir alles jetzt im Detail aufdröseln. Und wie gesagt, du warst ja schon mal bei uns zu Gast zu dieser Femizidfolge. Und beim genaueren Hinsehen, so unähnlich ist der heutige Fall auch gar nicht zu der Folge von damals, wie wir sehen werden. Denn auch hier geht es am Ende um ein gekränktes männliches Ego. Wie genau, das rollen wir gleich auf.
Ist Ihre IT reif für ein Upgrade in die Zukunft? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH Ihr Ansprechpartner. Die KI- und Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf ein neues Level. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Mit modernen, maßgeschneiderten Lösungen. Von smarter Prozessautomatisierung bis zu individuellen KI-Anwendungen machen Experten Ihr Unternehmen fit für morgen. Natürlich mit erstklassigem Service. Das engagierte Team begleitet Sie von der Idee bis zur Umsetzung für einen reibungslosen, intelligenten Wandel. Die Systemhaus Ulm GmbH. Ihr KI-Systemhaus Nummer 1 in Ulm. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de.
Ja, jetzt lassen wir mal alle Hintergründe und Motivlagen und so weiter weg und fangen mal mit der Tat als solcher an. Wir wissen ja ganz gut, wie das ablief. Nämlich vor allem auch aus Sicht des Opfers, und das ist ja eher die Ausnahme, aber Gott sei Dank hat das Opfer in diesem Fall überlebt und hat auch vor Gericht das Erlebte schildern können. Jetzt nimm uns mal mit an diesen Vormittag, beziehungsweise schon fast die Mittagszeit des 21. August 2013 auf den Feldern bei Schlierbach. Es ist trocken und heiß, habe ich nachgelesen, an jenem Tag. Was passiert da genau?
Ja, das spätere Opfer, also der Mann, der damals 44-Jährige, ging wie fast jeden Tag mit seinem Hund entlang der Felder spazieren und läuft da und plötzlich fährt ein Peugeot mit sehr hoher Geschwindigkeit an ihm vorbei. Vor Gericht hat er dann gesagt, ja, er hat noch vor sich hin gebruddelt, sagt man im Schwäbischen, so hat er es auch ausgedrückt, weil der so schnell gefahren ist. Und dann kommt dieser Peugeot wieder zurück und es fallen die Schüsse. Es wird zweimal auf ihn geschossen und der Mann bricht zusammen.
okay, wir haben ein nichts ahnendes Opfer, geht beim Hund spazieren, es ist helllichter Tag und aus heiterem Himmel wird man niedergeschossen. Der 44-Jährige wird dabei natürlich schwer verletzt, damit ist es aber noch nicht vorbei.
Nein, absolut nicht. Der Mann hat panische Angst, es gelingt ihm aber, in ein Maisfeld zu robben. Und die Täter folgen ihm. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was der für eine Angst hatte. Aber immerhin, er hat dann ausgesagt, ich habe beschlossen, die Luft anzuhalten. Dann denken die vielleicht, du bist tot. Das hat er vor Gericht ausgesagt. Aber der Täter hat dann noch zweimal geschossen, und zwar ins Bein.
Die Täter fahren dann weg mit dem Auto, aber das Opfer lebt immer noch.
Gott sei Dank. Er kann sogar selbst noch die Polizei anrufen und verständigt auch seinen Chef. Und dann kommt auch noch ein Radfahrer vorbei und verständigt dann auch noch den Rettungsdienst.
Und er kann dann auch gerettet werden.
Er wurde gerettet, Gott sei Dank.
Wenn ich die Berichte damals richtig gelesen habe, erleidet er mindestens 4 Schusswunden. Es wird auch davon geredet, dieses Magazin sei dann auch leer gewesen, des Schützen. Wurde er denn überall getroffen?
Ja, ein Schuss hat ihn in den Bauch getroffen, wie die Gerichtsgutachterin später ausgesagt hat, weniger Zentimeter von der Hauptschlagader entfernt. Also er hat Riesenglück gehabt. Und 3 weitere Schüsse haben ihn in den Unterschenkel und in den Fuß getroffen. Er hat einen Trümmerbruch erlitten und ist auch noch fast ein Jahr danach, also sichtlich beeinträchtigt. Und Spätfolgen waren zum damaligen Zeitpunkt nicht auszuschließen.
Jetzt eine Nachfrage, die ich mir gestellt habe. Ich weiß gar nicht, ob das groß Thema war, aber wir wissen ja, also die haben aus dem Auto heraus geschossen auf ihn. Dann robbt er quasi ins Maisfeld und eine Person im Auto sagt dann, steig aus, der lebt noch.
Genau, da zeigt sich schon, wie eiskalt dieser Drahtzieher war. Also das hat er dem tatsächlich befohlen, als er gemerkt hat, dass der ins Maisfeld robbt. Und dann ist der junge Mann tatsächlich dem nachgegangen und hat nochmal geschossen. Immerhin scheint er doch gewisse Skrupel gehabt zu haben, weil in einem früheren Gespräch hat der Pferdehofbetreiber zu ihm gesagt, also am besten wäre ein Schuss in den Kopf, das sei die sicherste Methode. Das hat er dann nicht gemacht. Er hat dann nochmal ins Bein geschossen und ist dann gegangen. Aber trotzdem hat er natürlich schon billigend in Kauf genommen. Der Mann hätte in dem Maisfeld auch sterben können an der Bauchverletzung. Er wusste ja nicht, wie schwer diese Bauchverletzung ist.
Genau, das wäre die Frage gewesen, die ich mir gestellt habe. Also er hat ja quasi einen klaren Mordauftrag und dann sagt der Auftraggeber, steige aus, der lebt noch. Und dann geht er ihm nach und schießt ihm aber, also will es nicht falsch darstellen, aber er schießt ihm nur in die Beine. Also wahrscheinlich hat ihn da doch irgendwie was noch zurückgehalten. Das kann man schon schlussfolgern.
Ja, weil er wollte ja das Ganze ursprünglich auch gar nicht mitmachen. Mhm. Als das ist ja die ganze Geschichte. Ging ja ursprünglich davon aus, der soll eine Abreibung verpasst werden. Und dann gab es aber das Geld. Und dann hat der Typ, dieser Auftraggeber, nicht locker gelassen. Und ist dann mit denen zu dem Maisfeld gefahren, um auch zu kontrollieren, dass das läuft.
Okay, das Opfer, schwer verwundet, haben wir geschildert, überlebt. Das gibt natürlich dann einen großen Polizeieinsatz da auf dem Feld. Und du hast mir auch im Vorgespräch mal gesagt, dass du an dem Tag selbst in Schlierbach unterwegs warst oder in der Nähe und direkt mitbekommen hast, da ist irgendwas los. Wie war das damals?
Ja, ich war zu einem anderen Termin. Das war die Eröffnung der Spielstadt Rainbow City, die jedes Jahr in Göppingen, im Kreis Göppingen stattfindet. Und war schon auf dem Rückweg in Richtung Albershausen auf der B297 und sehe da rechts, dass da auf den Feldern irgendwas los ist. Also wahnsinnig viele Polizeifahrzeuge, Polizisten, die das Gelände durchkämmt haben. Und dann habe ich umgedreht natürlich, bin dahin gefahren und habe mich da ein bisschen rangepirscht und versucht, ein paar Informationen zu bekommen. Habe dann auch erfahren, dass auf jemanden geschossen wurde und habe dann auch schon dieses Russengerücht gehört. Das hat mir da jemand gesteckt, also das sich ja nachher als falsch erwiesen hat. Ja.
Und dann? Als rasende Reporterin ging es dann direkt.
Es war dann an dem Tag so gut wie gar nichts rauszukriegen bei der Polizei. Und das Ganze ging dann auch sehr schnell in Richtung Staatsanwaltschaft. Und das hat auch letztendlich sehr, sehr lange gedauert, bis man dann wirklich mal einigermaßen klar gesehen hat, was da eigentlich passiert ist. Also bis zu dem Zeitpunkt, dann auch bis zum Redaktionsschluss, haben wir eigentlich nicht mehr in Erfahrung gebracht, als dass auf einen Mann geschossen wurde.
Also wenn ich jetzt nach Aktenlage vorgehe, also nach den Artikeln, die ich im Archiv gefunden habe dazu, aus dieser ersten Zeit nach der Tat, dann dauert es ja insgesamt eine knappe Woche, bis die Ermittler dann doch mal Tacheles reden und die Polizei und Staatsanwaltschaft zum ersten Mal umfassend informieren. Also am 27. August, 6 Tage später, gibt es eine Pressekonferenz in Ulm, wo dann über Ermittlungserfolge und Festnahmen und so weiter berichtet wird. Dazu kommen wir dann auch gleich. Aber dieses Detail, du hast es gerade schon genannt, gibt es dann auch noch aufzuklären, denn es hat sich irgendwie rumgesprochen, das Opfer hat den Rettungskräften sozusagen mit letzter Kraft direkt am Tatort noch gesagt, die Russen waren's. Du hast es dann auch gleich brühwarm erzählt bekommen von Quellen. Aber das stimmte gar nicht.
Ja, und ich, also es verrührt vermutlich daher, dass das hat das Opfer später vor Gericht auch so ausgesagt. Er hat gehört, wie die Täter sich in gebrochenem Deutsch unterhalten haben und hat dann daraus geschlossen, dass es russischstämmige Menschen waren. Einer der beiden, der 23-Jährige, der stammte ja auch aus Russland. Und der 19-jährige Schütze, der hat auch ein relativ gebrochen Deutsch geredet. Und so ist das Ganze dann passiert. Und das hat die Staatsanwaltschaft ja dann aufgeklärt, weil die haben ja da schon sehr intensiv ermittelt, die Polizei. Da gab es ja mehrere Durchsuchungen und so weiter.
Wer waren denn dann am Ende die Täter? Was wird denn verkündet von der Polizei in dieser Pressekonferenz?
Also letztendlich hat sich dann rausgestellt, das war dieser Pferdehofbetreiber als Auftraggeber, ein 19-Jähriger aus dem Landkreis und ein 23-Jähriger, sein Freund. Und dann gab es noch diesen Waffenbeschaffer, der mit angeklagt war. Und auf die Spur gekommen ist die Polizei denen zunächst, weil die Ex-Freundin des Pferdehofsbetreiber, die war früher mal mit dem Opfer befreundet und hat sich ihm wieder zugewandt. Und die Polizei hat natürlich das ganze Umfeld des Opfers durchforscht. Und so hat die Freundin dann schließlich den Hinweis gegeben, dass dieser Mann aus Kirchheim sein könnte, der ja auch schon mal Morddrohungen gegen diesen Mann geäußert hat.
Genau, wir kommen zu dem Auftraggeber, dem genannten Pferdehofbetreiber, noch etwas ausführlicher, dem 26-Jährigen. Soll ich nochmal dazu erwähnen, ist eine relativ junge Person für...
Damals jung, ja.
Ja. Und die Polizei war dann also auch auf der richtigen Spur durch diesen Hinweis von der Ex-Freundin. Aber es gab dann auch Durchsuchungen und so weiter, Festnahmen. Aber dann ein Geständnis hat dann so richtig die Sache heiß gemacht.
Genau. Der 23-jährige Freund des Schützens hat auf dem Weg in die Justizanstalt überraschend ein Geständnis abgelegt. Also er hat dann geschildert, wie sich das Ganze verhalten hat und hat auch den Drahtzieher dann ganz klar benannt. Und daraufhin ging die Ermittlungsmaschinerie nochmal los bei der Polizei. Die haben dann auch nochmal zig Gartenhäuschen durchsucht und so weiter. Und deshalb hat das Ganze auch so lange gedauert, bis sie letztendlich mit den Infos rausgerückt sind.
Ja, lass uns das nochmal etwas genauer aufdröseln. Insgesamt werden ja am Ende 4 Männer angeklagt vor Gericht im Prozess. Wie war denn es genau da die Aufgabenteilung? Also einer war Fahrer, einer war Schütze, einer war 19, einer war 23. Und ja, was kann man zur Bezahlung sagen von diesem Auftragsmord? Wie lief es ab, die Anwerbung und so weiter?
Ja, also der Hauptdrahtzieher war dieser Pferdehofbetreiber, der diesen 44-Jährigen töten wollte aus Eifersucht und hat jemand gesucht, der das für ihn erledigt. Hat zunächst einen früheren Hofmitarbeiter versucht anzuheuern. Der hat sogar zunächst auch mal Geld genommen, 3.000 Euro. Hatte auch schon eine Waffe dann bekommen, aber dem wurde das dann zu heiß. Der hat sich schlichtweg geweigert. Der hat dann gesagt, nee, mache ich nicht. Und hat dann die Waffe wieder zurückgegeben und das Geld. Und dann hat er weitergesucht und die über eine Ex-Freundin, mit der er auch mal eine Beziehung hatte. Das war die Schwester des späteren Schützen. Die hat dann den Kontakt zu ihrem Bruder und dessen Freund hergestellt. Das sind beides einschlägig vorbestraft. Der Schütze selber, also auch schwere Körperverletzung. Also für einen 19-Jährigen eine ganz ordentliche Vorstrafengeschichte. Und er hat dann auch jemanden gefunden, der ihm eine Waffe besorgt hat. Das war dieser 48-Jährige, der dann mit auf der Anklagebank saß. Ja, und die Schwester des Schützen hat dann einen Gebrauchtwagen besorgt. Also die haben da alle mitgemacht. Ja, und die zwei Jungs, die haben jeder 2.000 Euro in die Hand gedrückt bekommen. Und er hat gesagt, eine Abreibung verpassen. Aber als die dann gecheckt haben, irgendwann, oh, da geht's ja um Mord, dann wurde das denen zu heiß. Dann haben die sich versucht zu drücken und immer wieder zu drücken. Aber der war so massiv und das Geld hatten sie auch schon verbraucht und hätten ja nochmal 700 Euro, ich sag's mal in Gänsefüßchen, Erfolgsprämie bekommen sollen. Da sind sie dann halt eines Tages doch mit dem los. Der hat die dann, weil er keinen Fahrer gefunden hat, mit dem Auto abgeholt und ist mit denen nach Schlierbach gefahren und dann war diese Geschichte ihren Lauf.
Der Auftraggeber ist dann selber gefahren.
Ja.
Im Auto saßen drei Personen, der 19-jährige Schütze und der 23-jährige als moralische Unterstützung. Oder wie
genau,
kann man das?
Sein Freund den Rücken gestärkt.
Mhm.
Aber wobei der dann immer behauptet hat, er hat nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, dass eine Waffe im Auto war. Kann man glauben oder auch nicht. Das Gericht hat ihm keinen Glauben geschenkt.
Und dann gibt es noch eine Person, die hat die Waffe besorgt und dann noch die Schwester des Schützen, die hat
das Auto
besorgt und auch Kennzeichen.
Kennzeichen hat sie auch besorgt. Also die wusste eigentlich auch, um was es ging.
Die war dann im ersten Prozess nicht angeklagt, sondern das wurde abgetrennt und in einem Extraprozess aufgerollt. Da kommen wir aber noch dazu. Jetzt kommen wir ja gleich zur Persönlichkeit des Auftraggebers. Wir nähern uns ja dem Motiv auch an und seiner Persönlichkeit. Aber ein Detail würde ich jetzt schon ansprechen wollen, aus deiner Sicht. Wieso hat er das nicht einfach selber gemacht? Wieso hat er nicht selber geschossen? Warum so eine Tat begehen mit 4 oder 5 Mitwissern?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich kann ja nicht in den Mann reinschauen. Und er war ja auch vor Gericht äußerst still. Der hat ja so gut wie nichts gesagt. Und also ich glaube einfach, dass das so eine Art von Selbstherrlichkeit, also wie ich das einschätze, Selbstüberschätzung und dass er sich für ganz besonders klug hielt, was er letztendlich dann doch nicht war.
Genau. Also ich glaube, in der Stuttgarter Zeitung stand mal eine Überschrift, er habe gesagt, ja, für sowas habe ich doch meine Leute, sowas mache ich doch nicht selber mit die Finger schmutzig. Beleuchten wir jetzt mal die Hintergründe dieser Tat. Ich denke, da müssen wir eben mit dem damals 26-jährigen Täter, dem Reiterhofbesitzer, dem Auftraggeber anfangen. Was ist über ihn zu sagen? Wo kommt er her? Was ist seine Geschichte, sein Leben?
Ja, er ist der Sohn eines Landwirts, hat eine Ausbildung zum Metzger gemacht und hat dann irgendwann den Hof übernommen und daraus Reiterhof gemacht. Er hat sich vor Gericht als so fleißig, sparsam dargestellt, alles, was er verdient, fließt in den Hof, er sei geschäftstüchtig. Ja, und dann hat er sich auch gern so ein bisschen als Frauenheld gegeben, hat zahlreiche Affären mit Reiterinnen gehabt und ja, so ein bisschen auch cool, lässig. Das war so das Selbstbild. Aber er hat trotzdem vor Gericht schon den Eindruck immer erweckt, oder versucht zu erwecken, dass er ein ganz grundanständiger Mensch ist.
Also jemand, der sich als coolen Typ irgendwie sah, tüchtige Person, hat den elterlichen Hof auf Vordermann gebracht, zum Reiterhof, umfunktioniert, lernt man viele Reiterinnen kennen. Aber offensichtlich, also sehr offensichtlich, hatte er ja auch viele dunkle Seiten. Was kam da ans Licht? Welchen Eindruck hat er eigentlich auf dich so gemacht? Gab ja auch Vorstrafen und solche Dinge schon.
Also auf mich hat er irgendwie einen total empathielosen Eindruck gemacht. Also einer, ja, der sitzt da, der saß auch die ganze Zeit da und gab so die Unschuld vom Lande, obwohl sich, also die Beweislast eigentlich erdrückend war und sich auch immer mehr herausgestellt hatte, was da eigentlich dahinter steckt. Also Er hat ja auch ein einschlägiges Vorstrafenregister. Er hat seine Emotionen nicht im Griff gehabt, war auch gewalttätig. Er wurde auch mal wegen schwerer Körperverletzung vorbestraft. Einmal ist er wohl auf einem Feldweg mit seinem Auto frontal auf ein Pferdegespann zugefahren. Und die Ex-Freundin und dessen Mutter, die haben ja auch ein sehr eindeutiges Bild vermittelt. Und da hat sich dann herausgestellt, was eigentlich Sache ist. Er konnte nicht ertragen, dass die Frau die Beziehung beendet hat. Er war rasend eifersüchtig und wenn ihm was gegen den Strich ging, dann hat er rumgetobt, hat Gläser und Flaschen umhergeworfen und hat die Frau dann, als sie ihn verlassen hat, auch massiv bedroht. Er hat sie gestalkt, er hat mit SMS, er wurde auch gewalttätig und auch die Mutter der Frau schilderte, dass die beiden Angst hatten. Und da hat er auch in so einem Wutausbruch dann auch diese Morddrohungen gegen den Ex-Freund oder jetzigen Freund ausgesprochen.
Genau, also Eifersucht ist dann laut Lesart des Gerichts und unserer ja offenbar das Motiv für die Tat, über die wir hier reden. Es gibt da diese junge Frau, war glaube ich auch Reiterin auf dem Hof, quasi aus seinem Hof zugange, mit der er aber nur für ein paar Monate zusammen ist. Also es war jetzt keine jahrelange Beziehung, die da auseinandergebrochen ist. Er will die Trennung nicht wahrhaben, stellt ihr nach. Und das muss man vielleicht nochmal etwas klarer sagen, der 44-Jährige, also das Opfer, den sieht er zumindest als Nebenbuhler, weil mit dem Opfer war die Frau quasi zusammen, bevor sie mit ihm zusammengekommen ist und danach auch wieder?
Das war wohl so, dass die wieder mit dem zusammen war und das hat er einfach nicht ertragen. Also wir haben hier ja schon ziemlich deutliche Parallelen. Wenn wir über Femizide reden, da richtet sich die Gewalt dann vorwiegend gegen die Frau. Aber in dem Fall hat er sich auf diesen vermeintlichen Nebenbuhler fokussiert, obwohl er die Frau ja auch traktiert hat. Also da gibt es Auswertungen des Handys, der SMS, was er da alles veranstaltet hat.
Und wenn ich das richtig sehe, reift dann in dieser Zeit dieser Mordplan. Der 44-Jährige wird offenbar ja observiert, seine Gewohnheiten ausspioniert. Eben dieser Hundespaziergang, der fast jeden Tag zur gleichen Zeit stattfindet. Und dann geht er auf die Suche nach den Handlangern. Du hast ja die Mitwisser und Helfer auch vor Gericht erlebt. Wir hatten das Thema ja auch schon öfter bei uns im Podcast, dass Leute, die teils unfassbare Verbrechen begangen haben, zum Beispiel der Zementmord von Stuttgart, eine frühere Folge von uns, kann ich auch empfehlen, dass diese Leute Menschen gefunden haben, die sie mithelfen bei diesen Taten. Was waren es in diesem Fall für Leute? Kannst du dir erklären, warum die mitgemacht haben? Wie waren die so gestrickt?
Sie hatten, wie ich schon erzählt habe, beide ein erhebliches Vorstrafenregister, also vor allem Drogendelikte. Und also ich würde sagen, das Motiv war schlicht und ergreifend Geldgier. Die haben halt gewittert, oh, wenn wir dem jetzt eine Abreibung verpassen, offensichtlich war ihnen das ja nicht fremd, mal jemanden zu verprügeln oder ja zu vertrimmen. Dann hat man die 1.000 Euro genommen und irgendwann, ja, ich möchte jetzt mal sagen, das waren nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Irgendwann haben sie dann schon gecheckt, oh, jetzt geht's um Mord und dann haben sie schon Muffensausen bekommen und haben sich zurückgezogen. Aber dieser Drahtzieher, der war so massiv, der hat die so massiv bedrängt und ja, ohne sich viel Gedanken zu machen oder keine Ahnung, dann sind sie halt mit und haben das Ding durchgezogen. Also erklären kann man das nicht wirklich.
Ja, nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Haben wir ja öfter hier im Podcast. Dann kommen wir jetzt vielleicht auch schon zum Prozess, der Anfang Mai 2015 in Ulm beginnt. Wir haben jetzt ja schon über einiges gesprochen, gerade auch über die Angeklagten und was sie für einen Eindruck gemacht haben. Was waren jetzt für dich die zentralen Erkenntnisse oder die Knackpunkte im Prozess aus dem Verfahren, über die wir vielleicht noch nicht gesprochen haben oder noch nicht so ausführlich gesprochen haben? War es der Auftritt des Opfers, der besonders hängen geblieben ist?
Aber ja, das war wirklich sehr, sehr ergreifend zu sehen, wie gezeichnet dieser Mann noch fast ein Jahr später von diesen Geschehnissen war. schwerst belastet, traumatisiert, Schlafstörungen. Er sagte, ich wach immer wieder nachts im Maisfeld auf. Und dann die schweren Verletzungen, die er erlitten hat, die noch lang nicht ausgeheilt waren. Also das hat sich mir sehr tief eingebrannt.
Du hast ja schon ein bisschen geschildert, wie sich der Auftraggeber vor Gericht gegeben hat. Es gab aber nie ein Geständnis von ihm.
Er hat es geleugnet bis zum Schluss. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Völlig harmlos, völlig unschuldig, keine Ahnung. Dann hat man ja versucht, alle möglichen Nebenkriegsschauplätze zu eröffnen. Da war sein Anwalt sehr aktiv und hat da irgendwelche Räuberpistolen erfunden von wegen und Drogengeschäften. Man hat dann also auch noch versucht, diesem Opfer in die Drogenszene rein zu fantasieren, was also absolut an den Haaren herbeigezogen war.
Ja, Märchenstunde erlebt man auch ab und zu im Gerichtssaal mit alternativen Theorien. Ja, meistens auch keine so erfolgreiche Verteidigungsstrategie, wenn ich mir ehrlich sagen soll. Die Beweise waren ja auch zudem noch sehr eindeutig. Unter anderem wurde ja auch das Handy ausgewertet und die SMS haben wenig Zweifel offen gelassen.
Genau, also aus dem Handyverkehr ging eindeutig hervor, also dass er auch versucht hat, diesen Hofarbeiter anzuheuern. Es gab auch noch einen Handyverkehr zwischen ihm und den Tätern. Also das war eindeutig.
Ja, zum Auftraggeber wissen wir jetzt einiges, aber da gibt es ja noch den eigentlichen Schützen, der zum Zeitpunkt der Tat erst 19 Jahre alt war. Im Prozess war er dann 20. Was hast du von ihm für einen Eindruck bekommen? Was sagte auch der psychiatrische Gutachter über ihn?
Ja, er hat so betont, coolt und scheinbar gelangweilt diese Verhandlung verfolgt und hat aber dann auch so immer alles, also versucht, hat immer die Geschichte sehr detailliert geschildert und hat den Drahtzieher schwer belastet und auch geschildert, wie der Druck gemacht hat und dass sie ja nur, weil der so Druck gemacht hatte und auch, sie hatten dann auch Angst vor ihm, hätten sie denn mitgemacht. Und der Gutachter, ja, der sagt da eigentlich eindeutig, er habe narzisstische, geltungssüchtige Züge und Selbstwertprobleme. Und seine Haltlosigkeit kompensiert er durch ein statuiertes kriminelles Selbstbild.
Ja, eine Szene, die du beschreibst, dass er dann auch gern mal, also so ins Publikum winken als Angeklagter ist jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, als er den Gerichtssaal verlassen hat, als er verurteilt war, winkt er noch so ganz lässig irgendjemand im Publikum zu.
Ja, ich glaube, das sagt ein bisschen was.
Und was auch viel über die Natur dieses Menschen aussagt. Also er wurde dann ja auch gefragt, was habt ihr denn dann gemacht, nachdem ihr geschossen habt, nachdem ihr den niedergeschossen habt? Ein paar Joints geraucht und ganz normal gegrillt, ohne Worte.
Ja, jetzt haben wir einen Eindruck aus dem Prozess bekommen, also Räuberpistolen und so ein bisschen auch die Banalität des Bösen, wenn man das vielleicht so sagen kann. Wie lautete denn am Ende das Urteil des Gerichts gegen die Angeklagten?
Der Drahtzieher wurde wegen der Anstiftung zu Mord zu 13 Jahren Haft verurteilt, der Schütze zu 10 Jahren und zwar nicht nach dem Jugendstrafrecht, wie es der Verteidiger gefordert hatte, weil der Staatsanwalt hat mal gesagt, in seinem Plädoyer gesagt, der ist nicht erziehbar. 4,5 Jahre hat der Freund bekommen, wobei es sich bei ihm etwas günstig ausgewirkt hat, dass er gestanden hat. Und 4 Jahre hat der Waffenbeschaffer bekommen. Und das Opfer, das möchte ich auch dazu sagen, das erhielt 50.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Und das ist eine außergewöhnlich hohe Summe.
Gemeinschaftlicher versuchter Mord ist ja dann das Urteil. Was hat denn der Richter gesagt in seiner Urteilsbegründung? Wie hat er diese ganze Tat eingeordnet? Der Vorsitzende Richter.
Ja, also über den Landwirt hat er gesagt, er habe sich als Herr über Leben und Tod aufgespielt. Über den Schützen urteilte der Richter, er sei skrupellos und mitleidlos und aus Geldgier vorgegangen.
Es gab ja dann noch einen weiteren Prozess, haben wir schon kurz erwähnt, gegen die Schwester des Schützen. Das Verfahren wurde abgetrennt, weil sie soll ja den Drahtzieher und die Täter vermittelt haben ursprünglich, also quasi ihren Bruder empfohlen als Täter und Auto und Kennzeichen zur Verfügung gestellt haben. Das haben wir schon erwähnt. Sie wird dann auch irgendwann verurteilt. Aber es gibt auch noch eine Pointe ganz am Schluss dieser Sache.
Ja, da war ich an einem der ersten Prozesstage mit dabei und das war schon skurril. Der Pferdehofbetreiber, also inzwischen verurteilte Drahtzieher, wurde als Zeuge vorgeladen. Und als Zeuge musst du ja vor Gericht aussagen. Und das war dann ein riesen Heckmeck. Er hat erst gar nichts gesagt und dann hat er wieder was gesagt und dann hat er sich in Widersprüche verstrickt. Und also der Richter wurde dann irgendwann ziemlich sauer und hat ihm gesagt, so Freund, wenn du jetzt nicht aussagst, dann drohe ich dir Beugehaft an. Und dann hat man den Prozess an dem Tag beendet. Und dann wechselte mittlerweile die Besetzung des Gerichtes und der ganze Prozess gegen die Schwester musste neu aufgerollt werden. Und in dem Fall, da war dann mein Kollege Dirk Hülzer damals vor Ort und das war dann schon ein spezieller Tag, weil dann hat der Verurteilte plötzlich ein Geständnis abgelegt. Ja, ich habe die angestiftet, den Mann umzubringen. Ich habe das Auto gefahren, ich habe die Waffen beschafft, ich habe das Geld bezahlt. Das war dann ja sehr fürs Gericht nicht überraschend, dass es so war, weil er war ja wegen dieser Tat verurteilt, aber irgendwie schon eine spektakuläre Wende und eine Bestätigung.
Eine Bestätigung des Urteils.
Des Urteils, genau.
In einem Verfahren gegen eine, ja, eine Komplizin, wenn man so möchte. Sie wird dann auch wegen Beihilfe verurteilt, also Beihilfe zum versuchten Totschlag angeklagt und verurteilt. Das ist dann juristisch für Feinschmecker. Versuchter Mord, versuchter Totschlag. Der eine wird wegen versuchten Mordes verurteilt, der andere wegen versuchten Totschlags für dieselbe Tat. Also alles etwas kompliziert, braucht man nicht drauf eingehen. Sie bekommt 3 Jahre Haft, interessanterweise aber nach Jugendstrafrecht, obwohl sie dann schon 23 ist. Wir wollen uns auch damit gar nicht länger aufhalten, weil wir sind dann auch am Ende des Falls für heute. Was wäre denn dein Fazit zu dem Ganzen?
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Auslöser war wieder gekränkte männliche Eitelkeit, die dann zu so einer Bluttat führt. Und schockierend war für mich, dass diese 2 jungen Männer sich für 1700 Euro zu so einer schwerwiegenden Tat haben anhören lassen. Sie haben dann zwar so ein bisschen einen Hauch von Skrupel gezeigt, aber mitgemacht haben sie trotzdem. Und auch dieser Hauptratzieher, dem jegliche Empathie und jegliches Schuldbewusstsein fehlte. Aber letztendlich war es ja ein Riesenglück, dass dieses Opfer überlebt hat. Und ja, ich möchte eigentlich jetzt am Schluss nochmal den Blick auf dieses Schussopfer richten. Also er war wirklich der Leidtragende an der ganzen Geschichte. Und nur durch Riesenglück hat er überlebt. Und ich hoffe, dass er keine Spätfolgen mehr hat, dass er das Ganze einigermaßen verarbeiten konnte und ein gutes Leben führt inzwischen.
Dem würde ich mich nur anschließen. Mit diesem Schlusswort sind wir auch dann am Ende angelangt der heutigen Folge. Vielen Dank, Karin, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und natürlich gern bis zum nächsten Mal. In Köppingen passiert immer wieder mal was.
Das stimmt.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Bleibt uns wie immer gewogen und gebt uns gerne Feedback, wie ihr die Folge heute fandet. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest.
Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.